darum geht es heute Morgen, kaum zu glauben. Da haben doch die Letzten genau das bekommen, was die Ersten auch bekommen haben. Oder die Ersten haben das bekommen, was die Letzten auch bekommen haben. Und da regt sich ja in uns schon wirklich viel Unmut. Kann das denn sein? Ist das gerecht? Das ist die Frage, ob das gerecht ist. Ich habe mich gefragt, wie steigt man jetzt in einen solchen Text am besten ein? Und ich dachte, am besten mit einem Zitat von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt, das ist, nächste Folie bitte, das ist ein schweres Evangelium, aus welchem das junge Volk und einfache Menschen nicht viel lernen können. Dennoch wollen wir es auch durchlaufen und etwas davon sagen, weil man es eben auf den heutigen Sonntag liest. Oh, das hilft jetzt auch nicht wirklich weiter, was Luther hier sagt. Aber jetzt habe ich uns den Text für heute ausgesucht. Jetzt wollen wir es trotzdem auch durchlaufen und uns anschauen, ob auch dem einfachen Volk und dem jungen Volk dieser Text nicht doch etwas zu sagen hat. Weil so macht es ja wirklich wenig Mut. Und natürlich merken wir beim Lesen, dieser Text ist nicht ganz so eingängig wie andere Texte. Ja, Psalm 23, da geht einem das Herz auf. Ja, da kann man gut zuhören, da versteht man die Begriffe, da kann man auch gleich mitgehen, wenn man den Psalm auswendig kennt oder irgendwelche andere Texte, die sind natürlich viel eingängiger. Wie sagt ein Ausleger, unsere natürliche Sympathie für die Beschwerdeführer in Vers 12 bringt deutlich zum Ausdruck, wie wenig wir von Gottes Wertvorstellungen verstanden haben. Ich habe gerade gesagt, das liegt uns quer im Magen. Da würden wir doch gleich die Gewerkschaft einschalten. Das geht nicht. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bekomme das gleich wie der, wo nur eine knappe Stunde gearbeitet hat. Das geht nicht. So geht es uns doch. Und das ärgert uns natürlich auch, dass wir mit den Falschen im Gleichnis sympathisieren. Und genau das möchte Jesus ja, der dieses Gleichnis hier erzählt, auch bei uns erreichen. Dass wir ins Nachdenken kommen über diesen Text, über diese Aussage, über diese Geschichten überlegen, ob wir nicht vielleicht auf der falschen Seite stehen. Und wenn wir das ansatzweise verstanden haben, dann haben wir entgegen von Martin Luther schon einen Gewinn aus diesem Gleichnis gezogen. Ein kleines Beispiel, wie mir das mal gegangen ist mit dieser falschen Seite. Habe auch Theologie studiert, das ist aber viele Jahrzehnte her. Und da war das damals so, da ging man von dieser Ausbildungsstätte aus morgens am Sonntagmorgen in die Kirche, in die Ortskirche. Gläubiger Pfarrer, viele Gläubige auch im Ort. Und da hat man sich einfach angeschlossen und ich bin da reingegangen. Unten war schon alles voll, hoch auf die Empore und habe mich halt auf den nächstbesten Platz gesetzt. War auch okay soweit. Und wie ich da so sitze, denke ich auf einmal, auf meiner Hälfte sitzen nur Frauen, auf der anderen sitzen nur Männer. Irgendwann haben mich die Männer ein bisschen komisch angeguckt und irgendwann die Frauen. Aber jetzt was tun? Irgendwann gab es ein Lied, da stand man auf zum Lied singen, dann habe ich mich wieder rübergesetzt auf die richtige Seite. Das war peinlich, auf der falschen Seite zu sitzen. Und ich war froh, als ich auf der richtigen Seite war. Und wenn das am Ende bei uns heute das Ergebnis ist, dass wir uns auf die richtige Seite stellen und nicht auf die Seite der Murrer und Motzer, dann haben wir eben ganz viel schon dazu gewonnen und ganz viel Gutes aus diesem Text herausgezogen. Bevor wir jetzt aber in dieses Gleichnis einsteigen, müssen wir uns unbedingt mal noch den Textzusammenhang anschauen. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Man kann nicht einfach nur einen Text lesen und ihn auslegen und sagen, ich habe ihn verstanden, weil oft hat man ihn nicht verstanden, weil ich den Textzusammenhang nicht beachtet habe. Am Anfang in Matthäus 19, da kommt es ja zu dieser Begegnung zwischen Jesus und diesem reichen Jüngling. Diesen Text kennen Sie ja. Und dieser junge Mann, der kommt dann mit ganz, ganz großen Erwartungen zu Jesus, ganz großem Engagement auch. Und dann kriegt er nicht die Kurve in diesem Gespräch. Es geht ja darum, was er schon alles getan hat und wie toll er ist und wie gut er ist. Und am Ende sagt Jesus, jetzt geh hin und verkaufe alles und gib es den Armen. Und dann geht er weg und schafft diesen Einstieg in den Weinberg nicht. Und daraufhin sagt dann Petrus, ja Jesus, aber jetzt schau mal, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Wir haben Familie verlassen, wir haben Haus verlassen, wir haben Karriere verlassen. Was kriegen wir dafür? Und damit steht die Frage nach was im Raum? Nach dem Lohn. Was kriege ich dafür? Wir denken das auch oft, aber wir fragen nicht. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, also wenn die Welt erneuert wird, wenn Jesus wiederkommt, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Ein Vers, der ganz speziell hier an die Jünger gerichtet ist, an die zukünftigen Apostel. Und dann heißt es weiter in Vers 29, und wer Häuser und Brüder und Schwestern verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Darum geht's, weil das hat ja dieser reiche Jüngling nicht geschafft. Diesen Einstieg in den Weinberg, diesen Einstieg ins ewige Leben, das hat er nicht geschafft. Darum geht's, Jesus. Um das ewige Leben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in diesem ganzen Text. Ihr seid Erben des ewigen Lebens. Und dann schließt Jesus Kapitel 19 ab mit den Worten, aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und da fragt man sich schon auch, Jesus, was soll dieser Schlusssatz? Warum hängst du das jetzt hier dran? Ja, sagt da Jesus, wenn ich mir die Frage von Petrus anschaue und wenn ich merke, wie dieser Mann tickt, auf was es ihm hier ankommt, dann muss ich nochmal was nachschieben, bis ihr es wirklich verstanden habt, um was es geht. Und das sage ich euch jetzt in Form eines Gleichnisses. Geht es wirklich um Lohn? Oder geht es darum, dass ich euch am Ende für den Glauben das ewige Leben schenke? Geht es um Lohn? Sind wir darüber einig geworden, dass ihr Lohn bekommt für das, dass ihr meine Nachfolger seid oder dass ihr am Ende als Geschenk das ewige Leben bekommt? Und durch dieses Gleichnis nimmt er uns mit hinein in eine ganz besondere Welt, in die Welt der Ersten und der Letzten. Wer sind denn die Ersten und wer sind denn die Letzten? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Und wenn wir den Jüngerkreis anschauen, dann können wir zuerst einmal von einer zeitlichen Bestimmung von den Ersten und Letzten ausgehen. Die Jünger waren als Erste da. Denken wir an die Berufung des Philippus in Johannes 1. Da heißt es, als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Also Philippus und die anderen Jünger waren zeitlich zuerst da und wir später. Stimmt's oder stimmt's nicht? Zeitlich gesehen, das waren die Ersten und wir sind die Letzten. Aber sie sind auch in der Rangordnung die Ersten, weil sie nämlich als Erste am Ziel angekommen sind. Stimmt es? Die waren die Ersten. Die sind schon lange tot, die sind schon im Ziel angekommen. Wir leben noch, wir müssen unseren Lauf noch vollenden. Aber auch eben heilsgeschichtlich muss man das verstehen. Als Erstes ist wer berufen? Die Juden. Stimmt? So hat es Jesus immer und immer wieder gesagt. Und wer ist als letztes berufen, nachdem die Juden das Heil nicht angenommen haben? Die Heiden. Und das sind wir. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir entdecken da etwas, das wir bei Jesus immer wieder zu hören bekommen. Das Reich Gottes funktioniert einfach anders. Nicht nach unseren Maßstäben. Das müssen wir immer und immer wieder neu lernen. Das Reich Gottes funktioniert nicht nach unseren Maßstäben, auch wenn wir das gerne hätten. Man muss ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, nicht zur Gewerkschaft gehören, um zu begreifen, was da eigentlich abläuft. Das ist ja eigentlich auf den ersten Blick unfair. Jeder bekommt den gleichen Lohn. Das kann man doch nicht machen. Das geht nicht. Das ist ungerecht. Und jetzt wird Luther aus meiner Sicht deutlich besser. Er sagt nämlich, das Gleichnis erzählt doch der Herr nur dazu, dass sein Reich von der Welt zu scheiden sei. Stimmt. Ich kann eben nicht mit den Maßstäben dieser Welt im Reich Gottes operieren und sagen, das gilt auch eins zu eins. Nein, das gilt es eben nicht. Im Reich Gottes gibt es andere Maßstäbe. Da läuft etwas ganz, da läuft ganz vieles ganz anders. Ja, wie denn? Was ist denn der Unterschied? Was ist der Unterschied? Und das Erste ist, dass Gott, nächste Folie bitte. Das Erste ist, was man kaum glauben möchte, er, Gott, beruft Erste und er beruft Letzte. Er beruft Erste und er beruft Letzte. Auf dem Er liegt die Betonung. Und zwar ganz deutlich. Er beruft. Es gibt ja in diesem Gleichnis nirgendwo ein Bewerbungsverfahren. Matthäus 20,1, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Da kam niemand und sagt, ich möchte, sondern der ging hin und hat angefangen zu rufen. Du stehst rum und hast keine Arbeit, komm in meinen Weinberg. Du stehst rum, komm in meinen Weinberg. Er beruft. Das ist ja immer die Krux, wenn wir sagen, aber ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe mich für den Glauben entschieden. Ich war es doch. Nein, er beruft. Er beruft. Der Weinbergbesitzer macht sich auf den Weg zum Marktplatz und entscheidet ganz allein, wer, wann, wie lange und für welchen Lohn arbeitet. Und da hat ihm niemanden dreinzureden. Da hat ihm niemand dreinzureden. Und das ist die allererste Erkenntnis, dass er das macht. Er bestimmt Erste und er bestimmt Letzte. Das heißt, wir lernen hier etwas über die Souveränität Gottes. Es ist sein Weinberg, es ist seine Königsherrschaft, es ist sein Reich, es ist seine Sache, es ist seine Gemeinde und er bestimmt. Und das läuft ja unserem demokratischen Verständnis völlig zuwider. Völlig. Demokratie in allen Ehren. Aber im Reich Gottes passt das nicht immer. Und hier passt es nicht. Er beruft. Wo ist denn hier das Mehrheitsverfahren? Wo darf ich denn hier Einspruch erheben? Das gibt es hier nicht. Da können wir uns ärgern, wie wir wollen. So ist es nun mal. Gott beruft in seiner Souveränität Erste und Letzte. Und das fällt uns so schwer. So schwer. Aber es ist wichtig, das zu wissen. Gerade auch für ein heilsgeschichtliches Verständnis. Es gibt ja so viele Textstellen, die uns immer deutlich machen, dass der Messias, wie ich schon gesagt habe, zuerst zu den Juden kam. Zu seinen Volksgenossen. Er antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Matthäus 10,5, Römer 15,8. Und dann ist da diese kanaanäische Frau, die ja auch zu Jesus kommt und sagt, ja, aber ich doch auch und ich komme doch gerade zu dir und ich will auch. Und dann pfeffert Jesus ihr an die Wand und sagt, nein, ich bin zuerst gesandt zu den Schafen des Hauses Israels. Natürlich dürfen wir fragen, warum ein Abraham, warum ein Isaak, in Jakob, wir sind doch auch nett. Wir sind doch auch toll. Wir sind auch gute Christen. Warum denn wir nicht? Gott sagt, weil ich so entschieden habe. Zuerst mein Volk Israel. Die habe ich berufen. Die sind auserwählt. Und dann die anderen. Israel hat es abgelehnt. Hat das Heil in Jesus verworfen. Und dann ist das Heil übergegangen zu den Heiden. Wir leben das ja bis in das Apostelkonzil hinein. Da tagen ja eigentlich die Ersten. Und dann sagt Petrus in Apostelgeschichte 15,9, und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen ersten Christen und letzten Christen, hat keinen Unterschied gemacht. Hat ihre Herzen gereinigt durch den Glauben. Was für ein Geschenk. Gott beruft Erste und Gott beruft Letzte. Gott beruft Juden und Gott beruft Heiden. Gott beruft erste Christen und Gott beruft Letzte. Auch uns, auch wir sind auch berufen. Und dann entdeckt man noch was anderes. Das Zweite, er schenkt Ersten und Letzten ewiges Leben. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so ein Tarifmodell war, was hier geschildert wird. Ich glaube, es ist eher kein Tarifmodell. Das ist ja eigentlich gar kein Lohn. Lohn wäre ja eigentlich gerecht. Die Ersten haben diesen Denar bekommen, das war eigentlich ein Tageslohn. Und eigentlich hätten die anderen dann einen Bruchteil davon bekommen sollen, den entsprechenden Lohn für ihre Arbeit. Aber die bekommen auch das Gleiche. Das ist ja kein Tarifmodell. Kein Wunder regen sich dann die Ersten auf. Die kriegen das Gleiche wie wir. Das ist doch gar kein Tarifmodell. Da kann man jetzt nicht mit normalen Dingen operieren. Lohn passt hier nicht. Was die Letzten da bekommen, ist gar kein Lohn, sondern das ist was im Letzten? Ein Geschenk. Sie kriegen das Gleiche wie die Ersten. Das ist ein Geschenk. Die sind beschenkt. Überlegt euch das mal, sind wir denn auf Lohnbasis ins Reich Gottes eingestiegen? Das fragt Jesus auch. Petrus, war das der Deal? Sind wir auf Lohnbasis im Reich Gottes eingestiegen? Nein. Kleine Geschichte. Ein Junge möchte sich ein ganz bestimmtes Spielzeug kaufen, kostet 17,50 Euro. Jetzt hat er nichts. Jetzt überlegt er sich Folgendes. Wenn ich hingehe und die Spülmaschine ausräume, kann ich ja 2,50 Euro verlangen. Gesagt, getan, er macht es. Mama, ich räume die Spülmaschine aus für 2,50 Euro. Legt einen Zettel hin, Mutter lässt sich drauf ein, gibt das Geld. Freut sich drüber, 2,50 Euro bekommen. Mutter, ich lege die Wäsche zusammen für 4 Euro. Geht wieder hin, legt einen Zettel hin, Mutter, ich lege die Wäsche zusammen für 4 Euro. Mutter lässt sich drauf ein, gibt das Geld. Mutter, ich gehe einkaufen für 6 Euro. Mutter lässt sich drauf ein. Er macht es, bringt es nach Hause, sie gibt ihm 6 Euro. Und so geht es weiter, bis er sein Geld zusammen hat. Er legt das Geld dann in sein Zimmer, schön gestapelt, freut sich drüber. Er hat das Geld jetzt für das Spielzeug, das er sich kaufen wollte. Hat er sich ja verdient. Dann geht die Mutter hin und schreibt ihrem Sohn auch einen Zettel. Wäsche waschen, 0 Euro. Essen kochen, 0 Euro. Pausenbrot richten, 0 Euro. Sie legt ihm den Zettel hin und der Junge geht in sich. Nimmt dann nach einem Tag das ganze Geld und den Zettel und bringt es wieder zurück. Geschenkt. Leben wir hier in der Familie für einen Lohn? Sie hat alles umsonst gemacht. Gott hat auch alles umsonst gemacht und beschenkt uns mit der Gnade. Das war der Deal von Anfang an. Herr Petrus, sind wir denn auf Lohnbasis eingestiegen? dass du am Ende kommen kannst und sagen kannst, hier, ich war Apostel, ich habe Gemeinden gegründet, ich möchte einen Lohn haben. Da sagt Jesus, war das der Deal? Wo war das ausgemacht? Das Geschenk. Ich habe dich berufen. Es ist geschenkt. Das ewige Leben, geschenkt. Sind wir in ein Tarifmodell im Reich Gottes eingestiegen? Es geht darum, dass wir Erben des ewigen Lebens sind. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Natürlich, klar, Gott segnet auch manche Dinge, das ist keine Frage, aber das ist kein Lohn, das ist Segen. Das ist auch ein Geschenk, das habe ich mir nicht verdient. Gott muss mir nichts zurückzahlen, gar nichts. Dazu ist er nicht verpflichtet, sondern wir leben unseren Glauben aus Dankbarkeit, dass er uns berufen hat. Als Letzte und für die, wo noch kommen, sind wir vielleicht die Ersten. Aber wir haben es nie verdient. Es ist immer ein Geschenk. Einfach so. Einfach so, was Gott gewollt hat. Das muss man einfach mal sacken lassen. Einfach so beschenkt Gott uns mit dem ewigen Leben. Und ja, ich kenne die Argumente, habe das ja lange Zeit auch mitgemacht, da saß ich dann auch in einem Gemeindeleitungskreis und so und dann pochte der Gemeindeleiter auch drauf. Ich bin seit 40 Jahren in der Gemeinde und ich habe hier das Sagen und sonst niemand. Ist Lohngedanke, ist ein Lohngedanke. Ich habe hier das Sagen, sonst niemand. War das der Deal? Ist er deswegen in die Gemeindeleitung gegangen, um das Sagen zu haben? Um Verdienst zu bekommen? Warum ist er denn zum Glauben gekommen? Warum? Weil Gott es ihm geschenkt hat. Gibt es irgendwo einen Lohngedanke im Reich Gottes? Nein. Einfach so, weil Gott es gewollt hat. Und die Letzten, naja gut, die Letzten stehen natürlich da, als der Lohn ausbezahlt wird und die sagen sich eins. Die Letzten, die da stehen, die sagen sich nur eins. Klappe halten und jetzt bloß nichts sagen. Nicht sagen, wir kriegen das Gleiche wie die Ersten. Nicht sagen, einfach ruhig sein. Die können es kaum glauben, was da abgeht. Die sind um 17 Uhr eingestiegen und um 17.59 Uhr kriegen sie denselben Lohn wie die, die schon stundenlang sich abgearbeitet haben. Aber genau das ist ja die Grunderfahrung eines jeden Christen. Die Grunderfahrung von dir und mir. So haben wir uns doch auch gefühlt, als wir zum Glauben gefunden haben. Ich krieg das für nichts. Ich stand nur sinnlos rum. Und dann kommt Gott und schenkt mir den Glauben. Und ich darf das begreifen. Gott ist Realität und er ruft mich in seine Gemeinde. Was für ein Geschenk. Das ist ja kein Lohn, das ist Gnade. Was war ich damals dankbar? Als Gott mir das geoffenbart hat, kapierst du es jetzt? Mich gibt's. Ich habe ihn ja gar nicht gesucht. Mich gibt's. Das ist Gnade. Und kaum bin ich als Letzter durchgegangen, werde ich vielleicht zum Ersten. Und da stehe ich in der Gefahr zu denken, ja, jetzt bin ich ja schon so lange unterwegs. Ich hab mich aufgerieben im Reich Gottes. Und dann kommt da so einer kurz vor seinem irdischen Finale und switcht da gerade noch in den Himmel rein. Ah, oh, das muss mir doch Gott lohnen. Ich habe jahrzehntelang in seinem Weinberg geschuftet. Ich hab's doch verdient, das ewige Leben. Der hat sich auf dem Sterbebett bekehrt. 5 Minuten vorm Tod. Da argumentiert man auch, ja, Paulus hatte mal einen Blick werfen dürfen bis in den dritten Himmel. Aha, also es gibt ja scheinbar unterschiedliche Himmelsstufen. Ja, also ich gehöre in den dritten Himmel, der andere nur in den ersten. Nein, so läuft das nicht. So läuft das nicht. Aber kennt ihr diesen Grundgedanken? Also ich kenne ihn. Dummerweise, ja, die Frage, ob es dumm ist, aber dummerweise sind ja ganz viele von uns früh Christen geworden. Wer ist als Teenager Christ geworden? Hand hoch. Aha. Das ganze Leben bestimmt von der Arbeit im Weinberg, oder? Das ganze Leben, sich fürs Reich Gottes engagiert. Ist mal reingekommen, mit 15, 16, 17, vielleicht auch als Kind, mit 6, 7, 8, dann denkt man irgendwann, die anderen da draußen, die haben es gut. Ich will zwar in den Himmel, aber besser wär's zur 11. Stunde. Da kann ich ja von der 1. bis zur 11. kann ich ja leben, wie ich will. Da muss ich mich ja gar nicht an die Gebote halten. Kann ich ja machen, was ich will. Brauche ich mir gar nicht an die Moralgesetze halten oder Bergpredigt oder 10 Gebote. Muss ich mir gar nicht dran halten. Ja, das wäre doch... Nee, jetzt bin ich ja Christ geworden, dummerweise. Als Teenager. Habe jetzt mein ganzes Leben lang an die Gebote gehalten. Die draußen, die haben es gut. Hätte ich doch... Gott, warum hast du mich nicht 5 Minuten vor Torschluss noch den Glauben geschenkt? Hätte ich so richtig gut haben können im Leben. Und wenn sie so denken, dann denken sie falsch. Wenn sie so denken, dann denken sie falsch. Und das ist das Wichtige an diesem Gleichnis, zu begreifen, wenn der lebendige Gott mich in seinen Weinberg ruft, ob mit 5 Jahren oder 50 Jahren oder 95 Jahren. Wenn er mich zeitlich als Ersten nimmt, dann will er mir damit nichts Böses. Er will mir damit nichts Böses. Er will nur eins, er will mich in seinem Weinberg haben. Und dann das Dritte und Letzte, er sucht Gemeinschaft mit Ersten und Letzten. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Da macht sich der Weinbergbesitzer früh am Morgen aus, weil er sagt, ich will Gemeinschaft haben, ich will Arbeiter haben, Leute in meinem Weinberg. Ich möchte Leute haben, die ich beschenken kann mit dem ewigen Leben. Darum geht es ja. Was der reiche Jüngling ja nicht wollte, er hat den Einstieg in Weinberg nicht geschafft. Gott möchte Menschen in der Ewigkeit bei sich haben. Er sucht Gemeinschaft mit Ersten und Letzten. Was für ein Geschenk. Und jetzt denkt noch mal drüber nach, die ihr gerade gestreckt habt. Wärt ihr gern bis zur 11. Stunde außerhalb des Weinbergs tätig? Ohne Glauben? Ohne Gott? Ohne Gemeinde? Also ich kann jetzt nur von mir reden. Ich nicht. Ich bin froh, dass er mich so früh gerufen hat. Das ist so schön, mit dem Ewigen zu leben. Und ich bereue es nicht. Keinen Tag, keine Minute, keine Sekunde. Ich bin so dankbar, dass er mich gerufen hat. Und dann haben wir etwas verstanden. Von dem, was wir bis jetzt gehört haben, haben wir ein bisschen was verstanden. Was für ein Geschenk das ist. Das muss uns doch dankbar werden lassen. Mein Gott, ich danke dir für jeden Tag, für jede Stunde, die ich mit dir leben konnte. Jeder Tag mit dir ist ein gewonnener Tag und jeder Tag ohne dich ist ein verlorener Tag. Und ich danke dir für jedes Jahr, für jedes Jahrzehnt in meinem irdischen Leben, dass ich mit dir leben durfte. Und jetzt muss noch eins geschehen, eins, das ganz wichtig ist. Der Weinbergbesitzer muss mich von einem Gedanken befreien, nämlich von dem, dass ich vielleicht dem anderen den Himmel nicht gönne. Dass ich dem anderen den Himmel nicht gönne. Also Gott, wenn du mich jetzt genauso einschätzt, wie den, der 5 Minuten vorher noch ins Reich Gottes reinswitcht und noch kurz mal einen auf christlich macht, ist das ungerecht. Und wisst ihr was, dann mache ich aus dem Evangelium, dann mache ich aus meinem Ruf in die Nachfolge ein Tarifmodell. Dann bin ich genau da, wo ich zum Glauben an Jesus kam, nämlich in der Werkgerechtigkeit. Ich hab's verdient, bitte, 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 jetzt hier, ich darf doch wohl. Genau da hakt der Weinbergbesitzer ein. Er will mir nämlich eins sagen. wie hast du das damals eigentlich erlebt, als ich zu dir gesagt habe, komm und folge mir nach? Bist du mit diesem Lohngedanken, bist du mit diesem Grundgedanken damals eingestiegen? Wie bist du damals eingestiegen? Was war das Motiv, in den Glauben einzusteigen? Doch sicherlich damit, dass du dich als Letzten gesehen hast und über die Maßen glücklich warst, dass der Ewige jetzt die Ewigkeit mit dir verbringen will. War es nicht so? Müsste da nicht ein Dank über unsere Lippen kommen? Mein Gott, ich danke dir für jeden einzelnen Tag, den ich nicht ohne dich leben musste. Und wer das nicht macht, wer nicht jeden Tag seinem Herrn dafür dankt, der kriegt es heute als Hausaufgabe mit. Jeden Tag dafür danken, dass er uns berufen hat. Und jetzt muss Folgendes passieren. Jetzt müssen wir auf die Seite wechseln, wo Sie und ich wirklich hingehören, auf die Seite des Weinbergbesitzers. Wie heißt in Vers 15, warum schaust du so scheel, so schief, so abschätzig drein? Und dann müsste die Antwort sein, nein Herr, ich gucke nicht mehr schief drein, nein Herr, ich gucke nicht mehr schief drein, sondern Herr, ich freue mich für jeden, auch wenn er 5 Minuten vor seinem Tod in den Weinberg kommt. Ich freue mich für jeden, der gerettet ist. Ich freue mich für jeden. Und auch wenn ich schon seit Jahrzehnten dazugehöre, ich gönne es jeden, ich freue mich für jeden. Herr, du bist so gut. Ich danke dir, dass du so gut bist und Erste und Letzte berufst. Ich danke dir, dass du mich nicht erst zur 11. Stunde gerufen hast und ich unendlich viel Zeit in der Gemeinschaft mit dir verbringen durfte. Und wer das einmal als Christ geschmeckt hat, als Jünger Jesu, was das bedeutet, Gemeinschaft haben zu haben mit dem Ewigen, sei es morgens durch die stille Zeit. Ich begegne dem Ewigen, indem ich meine Bibel lese, indem ich mit ihm bete, indem ich im Hauskreis bin und der Ewige spricht oder ich im Gottesdienst sitze und der Ewige zu mir spricht. Ich möchte kein Reden Gottes missen. Manchmal ist es auch hart, was er sagt, aber dann meint er es gut. Er meint es nicht böse. Und wenn ich einmal denke, er meint es böse mit mir, dann muss ich vielleicht auch mal ins Gespräch gehen mit anderen, drüber nachdenken, sehe ich vielleicht etwas falsch? Brauche ich vielleicht Korrektur in meinem Glaubensbild? Der Herr ist so gut. Sind wir doch dankbar für jede Stunde, die wir mit Christus verbracht haben und freuen uns über jeden, den Gott noch in diesen Weinberg ruft. Danken wir dem Weinbergbesitzer für seine Liebe, für seine Güte, für seine Barmherzigkeit, mit der er uns gerufen hat. Kommt zum Schluss. Die letzte Folie bitte. Er beruft Erste und er beruft Letzte. Danke, dass du mich berufen hast in deinen Weinberg. Noch einmal, das widerspricht unserem demokratischen Verständnis. Ja, er beruft in seiner Souveränität Erste und Letzte. Er schenkt Ersten und Letzten ewiges Leben. Dank mir dafür. Du schenkst mir ewiges Leben, das heute und hier schon beginnt und dann in der Ewigkeit fortgesetzt wird. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Uns kommt manchmal schon eine Predigt lang vor. Ne? Jetzt habt ihr 25 Minuten ausgehalten. Mancher denkt schon, hör endlich auf. Es war noch nicht mal ansatzweise die Ewigkeit. Ne? Ewigkeit. Unendliches Leben bei Gott. Was für ein Geschenk. Und das schenkt er mir. Das ist Gnade und nicht Verdienst. Danke, dass ich mit dir leben darf. Sucht Gemeinschaft mit Ersten und Letzten. Danke, dass ich mit dir leben darf. Wow, so gut ist Gott. Amen. Möcht mit uns beten. Ewiger Gott, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke für dieses wunderbare Gleichnis. Und das widerspricht wirklich unserem Demokratieverständnis. Wir können es kaum glauben, was da drin abgeht, und trotzdem wollen wir lernen, es anders zu sehen, mit einem dankbaren Herzen. Du hast uns gerufen. Danke dafür. Du hast uns das ewige Leben geschenkt. aus Gnade. Danke dafür. Du willst Gemeinschaft mit uns haben. Wir dürfen mit dir leben. Heute, hier, jetzt schon. Danke dafür, Herr. Lass uns dankbar sein, Herr. Lass uns darüber staunen, Herr. Und immer wieder neu darüber nachdenken, dass das wirklich Realität ist. Wir sind Berufene, wir sind Beschenkte. Amen.